Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Unser heutiger Gast ist der EU-Parlamentarier Eugen Freund. Mit Julia Ortner spricht er darüber, wie es war, sich vom ORF-Journalisten zum SPÖ-Politiker zu wandeln. Er sagt, was er von Eva Glawischniks Wechsel zur Novomatic und Christiane Teschls Wechsel in die niederösterreichische Landesregierung hält. Er erzählt, mit welchem Gedicht er zum YouTube-Star wurde, warum er eifersüchtig auf Peter Kaiser war und was er fürchtet, dass auf seinem Grabstein stehen wird. Aber hört selbst ein spannendes, kurzweiliges Gespräch über Journalismus, Politik, Kärnten und Europa.
Mein Name ist Julia Ortner und ich begrüße heute einen Gast, Eugen Freund, seit Juli 2014 Abgeordneter für die SPÖ im Europäischen Parlament. Bis Ende 2013 war er jahrzehntelang Journalist beim ORF Hörfunk und Radio, zuletzt als ZIB1-Moderator. Danke, dass du heute zu Gast bist, Eugen.
Ich freue mich, danke auch für die Einladung.
Ich kenne dich ja als Kollegen von unserer gemeinsamen Zeit auch am Königlberg. Ich war zu der Zeit, als wir uns oben getroffen haben, verantwortliche Redakteurin im ZIB2-Team. Du hast in dieser Zeit gerade die ZIB1 moderiert. Ich habe dann auch deinen Wechsel quasi vom ORF in die Politik sozusagen quasi live miterlebt, weil ich dich dann auch als EU-Spitzenkandidaten im Wahlkampf interviewt und begleitet habe und habe das sozusagen hautnah mitbekommen, wie du von der einen in die andere Rolle kamst. Ich würde zuerst gerne mal mit dir auf einen Fall schauen, über den in letzter Zeit sehr stark debattiert wurde in Österreich, in der österreichischen Politiklandschaft. Anfang März haben wir da eine große öffentliche Erregung wieder mal erlebt. Da ging es um den Wechsel der grünen Bundessprecherin, der ehemaligen grünen Bundessprecherin Eva Glawischnik zum Glücksspielkonzern Novomatic. Die Grünen, wie man ja weiß, und Eva Glawischnik waren immer erklärte Gegner dieses Unternehmens und haben die Novomatic oft kritisiert. Und jetzt ist es natürlich nachvollziehbar, dass viele Grünwählerinnen und Wähler da irritiert waren oder vor den Kopf gestoßen waren. Auch viele journalistischen Beobachter waren irritiert über diesen Schritt. Dennoch war dieser allgemeine Furor und die Häme, die man da erlebt hat, der Eva Glawischnik gegenüber zum Teil, hatte das schon eine beachtliche Dimension, finde ich, bis hin zu der Frage, da gab es dann sogar auch Debatten auf sozialen Plattformen, wo allen Ernstes diskutiert wurde, ob die Glawischnik mit ihrem neuen Job nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern auch ihre Würde quasi verloren hätte. Wie hast du diese Causa, wenn man so will, aus der Brüsseler Entfernung beobachtet?
Also ich kann mich nur erinnern, dass ich, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, auch auf Twitter, habe ich getweetet, nein, Fragezeichen, weil ich konnte es irgendwie nicht glauben. Ja. Und ich meine, mittlerweile ist doch jetzt schon, sind doch wieder 3 Wochen oder was vergangen.
Ja, es war Anfang März, gell?
Ja, man hat ein bisschen reflektiert darüber und ich habe zufällig heute Vormittag, ohne zu wissen, was du mich fragen wirst, ein Interview gesehen, das sie der Corinna Milborn, weiß nicht, gestern oder vorgestern so gegeben hat. Und da habe ich den Eindruck gehabt, ja, also ganz so falsch liegt sie nicht. Also erstens einmal, dass es ihr Recht ist, nach 8 Monaten Ausstieg aus der Politik, was immer zu machen, was ihr gefällt. Ja, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist für die Grünen oder nicht gut ist für die Grünen. Aber dass sie dieses Recht hat, das würde ich ihr nicht nehmen wollen. Und dann, glaube ich, muss man auch mit bedenken, dass sie als Argumentation, glaube ich, versucht hat von Anfang an, aber da ist sie ja nicht durchgedrungen, zu sagen, ich will das System von innen ändern. Und du kannst natürlich schimpfen und reden und jammern und so weiter, so viel du willst, wenn du draußen bist, aber wirklich was ändern wirst du nicht können. Aber in der Position, in der sie ist, wenn man ihr Glauben schenken will, hat sie viel mehr Möglichkeiten, diesen Konzern von innen zu verändern, als Vorsitzende der Grünen im Parlament. Und wenn sie das wirklich will und wenn sie das umsetzt, dann war das eine Entscheidung, die zu respektieren ist.
Ich habe mich ja bei der ganzen Aufregung auch irgendwie, auch wenn es eine andere Situation war, an den Wirbel um deinen beruflichen Wechsel eben vom Journalistendasein zum Politiker erinnert. Diesen Wechsel haben dir ja viele Kollegen und Kolleginnen damals ziemlich übel genommen, einige vielleicht noch immer. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, auch wenn ihr jetzt natürlich andere Menschen und andere Situationen seid.
Eben. Ich glaube schon, dass es eine andere Situation war. Und was für mich ganz besonders wichtig war, also nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern auch in der Reflexion aus heutiger Sicht, ist, dass ich damals am 31. Dezember 2013 meine Tätigkeit im ORF beendet habe. Und ich war ein freier Mann. Ich konnte, so wie halt auch die Frau Klawischny, ich konnte danach tun und wollen, was ich gerne mache. Und da hat es eben dieses Angebot gegeben und ich wollte nicht mit, wie alt war ich damals, 62, in Pension gehen. Ich wollte was tun noch. Ich wollte auch, weiß nicht, vielleicht auch etwas zurückgeben. Und daher fand ich das ziemlich ungut, um es einmal so oberflächlich zu beschreiben, was sich damals abgespielt hat. Aber, und das trifft jetzt die Eva Klawischny genauso wie mich und alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind oder halt Ähnliches erlebt haben. Das Ganze hat natürlich auch sehr viel mit den sogenannten sozialen Medien zu tun, die ich schon seit langem als unsoziale Medien bezeichne. Mit sozial hat das alles nur sehr, sehr wenig zu tun. Diese Aufgeregtheit, dieses Aufblustern, aber auch gleichzeitig, und das kommt noch dazu, und das sehe ich jetzt sozusagen auch als Journalist, dieses gleichzeitige auch die anderen Medien damit anstacheln und die können jetzt nicht unter diesem Level bleiben, sondern die müssen genauso brüllen, weil sie alle einen Überlebenskampf oder in einem Überlebenskampf drinnen sind. Ja, also die Medien, wenn man sich anschaut, egal, es geht ihnen schlecht, sie müssen mit den lautstärksten Schlagzeilen arbeiten, damit sie Aufmerksamkeit erregen können. Das alles spielt da mit hinein.
Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir damals zu dem Zeitpunkt, also du warst in Pension gegangen und dann Anfang 2014 hat man erfahren, dass du eben jetzt diesen Schritt setzt, in die Politik wechselst. Ich habe mir damals am Anfang, als ich das hörte, im ersten Moment auch schwer getan, weil das war dann so auch für mich, dass man sich denkt, na super, jetzt geht ein Journalist, einer von uns hier, wechselt in die Politik und dann heißt es wieder, alle Journalisten, alle ORF-Journalisten sind eh mit der Politik verhabert und eher so nah und das ist dann halt das, sozusagen diese Idee gefällt einem natürlich als Journalistin, die versucht, irgendwie kritisch und unabhängig zu arbeiten, nicht. Insofern war ich da auch irritiert, aber ich habe eben bemerkt, also diese Irritation, die es gab, aber teilweise gab es ja auch Ressentiments richtiggehend auch gegen dich in dieser Situation, gerade auch aus der Kollegenschaft. Konntest du das damals dann auch sozusagen reflektieren und nachvollziehen, warum die anderen sich auch darüber aufregen oder sie das so beschäftigt? Ich hatte auch den Eindruck, dass für dich diese Haltung von den Kollegen, dass das auch vor allem eine Kränkung war.
Also Kränkung von meiner Seite aus, ja. Also ich war auch gekränkt, wie ich gesehen habe, wie viele meiner Freunde, muss man ja sagen, reagiert haben. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Mir ist nur jetzt aufgefallen, aber ich komme dann gern wieder zu dem Punkt zurück, mir ist nur jetzt aufgefallen, wie wenig Aufmerksamkeit der Schritt der Frau Teschl in die niederösterreichische Landesregierung an Aufmerksamkeit hervorgebracht hat, wo sie doch am Donnerstag im ORF sitzt und am Freitag in der niederösterreichischen Landesregierung.
Die Chefredakteurin des ORF Niederösterreich, muss man so sagen, Landesstudios.
Vorherige Chefredakteurin, und ja, jetzt, mittlerweile war sie dann oben am Königlberg.
War sie am Königlberg.
Und für die, weiß nicht genau, wofür sie verantwortlich war, aber sie hat eine wichtige Position im ORF derzeit gehabt. Und offenbar wird das von den Medien, die damals über mich hergezogen sind, bei der Frau Teschl nicht so wild gesehen. Ich erwähne es jetzt nur, ich sage nur, es gibt halt Leute, die mehr Aufmerksamkeit erregen, aus welchen Gründen auch immer. Aber gut, ich war auch lange im ORF. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeinem Fall mir hätte vorwerfen können, dass ich für die Partei, für die ich dann kandidiert habe, als Journalist in irgendeiner Form positiv gesprochen habe. Irgendwie die Partei, ich war ja auch nie ein Parteimitglied und
Du wurdest es erst nachher,
als ich wurde
du
dann, es ja, und zwar auch erst
nach der
viel
Wahl,
später,
nach der
ja,
EU-Wahl
nach der
bist
ja,
du dann
Oktober,
beigetreten,
ich,
nicht?
Ja.
Genau, in St. Kanzian, in deinem also
Heimatort,
quasi, ja. Heimatort in Kärnten, ja. Okay, also das heißt...
Also es wird schon ein bisschen auch mit zweierlei Maß gemessen, würde ich sagen.
Das war jetzt ein Eindruck. Ja. Also natürlich kam jetzt diese Geschichte, von der du jetzt gesprochen hast, die Geschichte mit der Frau Teschl, ist natürlich auch auf sozialen Medien schon besprochen worden. Wenn ich es allerdings vergleiche zu dem Aufruhr von vor einigen Jahren bei dir, würde ich auch sagen, da war
ja
mehr los.
Und der riesige Unterschied besteht darin, dass ich ja ein freier Mann war. Ja, ich bin am 31.12.2013 aus dem ORF ausgeschieden. Und ich meine, es war knapp, das weiß ich schon. Es waren dann halt 10 Tage oder was. Aber in dem anderen Fall, es genügt, wir haben, glaube ich, genug darüber gesprochen, ist es halt am selben Tag passiert, aus dem ORF in die niederösterreichische Landesregierung.
Du hast ja schon gesagt, diese Pensionierung damals bei dir mit 62 Jahren, das war auch gegen deinen Willen. Du hättest ja gerne weitergearbeitet, hast das auch gesagt. Du hast danach in Interviews auch erklärt, also wie du das siehst, eben auch die Situation. Und hast unter anderem, es war eine Geschichte in der Presse, hast du zum Beispiel das so analysiert, auch die Situation im ORF. Die Politik will möglichst wenige und junge Leute in der ORF-Information, damit ja niemand zum Recherchieren echter Geschichten kommt. Das ist von der Politik auch beabsichtigt, keine Aufsicht über ihre Tätigkeit. Das ist ja der wahre Grund für den von der Politik forcierten Sparzwang. Da hattest du den Eindruck, dass das auch in deinem Fall ein Thema war. An der reinen Wiedergabe der politischen Meinungen des Landes soll sich nichts ändern. Dieses Urteil, das war ja kein allzu freundliches Urteil, auch über die Arbeit deiner Kollegen. Wie siehst du das heute aus der Perspektive jetzt als Europapolitiker? War das halt damals, weil du auch enttäuscht warst persönlich? Oder würdest du manches auch noch so definieren heute?
Nein, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, der Adenauer hat das gesagt, niemand kann dafür schuldig gesprochen werden, dass er gescheiter wird, wenn er älter wird. Also ich glaube, es hat ein bisschen anders geklungen bei Adenauer, aber es geht darauf hinaus. Nein, also ich würde vor allem nicht im Hinblick auf das, was ich in den letzten Jahren gesehen habe im ORF, auch wie diese jungen Menschen in die Rolle hineingewachsen sind, von denen ich am Anfang meine Zweifel gehabt habe, ob das möglich sein wird, ja, und ob nicht eine gewisse Absicht besteht, so wie du es eben beschrieben hast. Wie ich gesehen habe, wie die auch zwicken und beißen und gute Fragen stellen in allen Bereichen, ob das jetzt die Zeit im Bild war und ganz sicher die Zeit im Bild 2 oder auch in meinem Lieblingssender auf Ö1. Nein, muss ich sagen, das würde ich heute nicht mehr so formulieren.
Heute haben wir eine andere Situation rund um den ORF, natürlich auch eine politisch andere Situation mit einer neuen Regierung, mit der türkis-blauen Regierung. Wir erleben jetzt Angriffe von FPÖ-Politikern ganz stark jetzt als Regierungspartei auf den Öffentlich-Rechtlichen, also zum Beispiel die Geschichte mit dem Posting von Heinz-Christian Strache gegen Armin Wolf, das jetzt ja auch verglichen wurde, diese Streitigkeit schon, die Forderungen nach Kürzungen für den ORF bis hin zur Abschaffung der sogenannten Zwangsgebühr, wie das jetzt sehr gerne genannt wird. Wie betrachtest du diese Entwicklung jetzt von außen?
Naja, ich finde es ganz interessant, dass man jetzt offenbar bei einzelnen Medien, die im Wahlkampf noch absolute Anbeter und Bewunderer des Sebastian Kurz waren, wie man jetzt ein bisschen zurückrudert schon und irgendwie den Eindruck erweckt, naja, so ein Wunderwutzi ist er auch wieder nicht. Erstens einmal, weil er nichts sagt, aber das war schon das Problem im Wahlkampf. Da hat es ja von ihm kaum eine Aussage gegeben bis zum September, wie sein Wahlprogramm ausschauen wird. Und die Journalisten bzw. die Kolleginnen und Kollegen der Zeitungen, die ihm sympathisch gegenüber gestanden sind, die hat das überhaupt nicht gestört. Und ich habe jetzt den Eindruck, also dieses Schweigen einerseits und auch die Politik, die er macht, ist nicht ganz im Interesse derer, die ihn noch vor einem halben Jahr angebetet haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt zurück zu deiner eigentlichen Frage.
Diese FPÖ-Angriffe.
Ja, wundern tut es mich nicht, weil der ORF hat immer ein kritisches Auge geworfen auf die Freiheitliche Partei, weil es auch immer genug Anlässe gegeben hat, darauf kritisch zu schauen. Und ich glaube, dass das jetzt ganz einfach die Retourkutsche ist dafür, dass man sich schlecht behandelt gefühlt hat. Und schlecht behandelt gefühlt heißt ja aus der Sicht der Freiheitlichen, dass man halt Fragen gestellt hat, denen man sich nicht gerne stellen wollte, dass man Dinge aufgezeigt hat, die man lieber unter der Tuchhand gehalten hätte und diese Dinge. Das kommt jetzt alles und dafür schlagen die Freiheitlichen jetzt zurück.
Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass die SPÖ als langjährige Kanzlerpartei ja auch immer wieder in den ORF hineinregiert hat. Und ist das etwas, was dich als Journalist zu dieser Zeit natürlich auch im ORF nicht gestört hat oder nie so sozusagen störend aufgefallen ist? Und du sagst eben mit der FPÖ, die FPÖ in Opposition hat sich natürlich gerne auch als Opfer stilisiert. Also das ist ja auch eine Art und Weise ihres Umgangs mit Medien. Aber die FPÖ wurde, ich sage teilweise, doch auch von anderen Medien, nicht nur vom ORF, doch teilweise anders behandelt in der Vergangenheit.
Naja, sie war natürlich keine Regierungspartei, außer in der Zeit, wo sie Regierungspartei war. Aber sie hat ja auch zum Teil Politik betrieben, die ganz objektiv, wenn ich das so sagen kann, hinterfragungswürdig ist, ja? Also die man hinterfragen konnte. Und diese Dinge aufzuzeigen, ist einfach die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Mediums. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Und was den Einfluss der SPÖ betrifft, muss ich schon sagen, zur Verteidigung meiner Kolleginnen und Kollegen von damals, dass wir schon gewusst haben, dass es Einfluss gibt, also bis hin so zu Generalsekretären, die eingesetzt wurden, nur aufgrund ihrer Freundschaft oder Nähe zur SPÖ, aber dass wir das vor allem in den letzten paar Jahren, also meine ich in meiner Zeit von damals, dass wir das ziemlich abgewehrt haben und uns eigentlich von denen da oben, es war wirklich so ein Wir da unten und die da oben, uns nicht haben einkochen lassen. Ja? Wir haben gesagt, bis hierher und nicht weiter. Ja? Und das fand ich eigentlich schon sehr, also auch bewundernswert, ja, dass das funktioniert hat. Das ist bei der ÖVP genauso passiert, die hat genauso hinein intrigieren und regieren wollen. Aber es gab und gibt, die heute noch, ein paar Leute in den Redaktionen, die sagen, nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Und das finde ich gut so.
Natürlich haben die Angriffe, die wir jetzt gerade erleben, also Stichwort die Zwangsgebührendebatte, haben eine andere Qualität, würde ich sagen. Dennoch, und ich verstehe auch, dass du jetzt sozusagen die Situation oder die Position der SPÖ da anders betrachtest, rund um den ORF. Aber dennoch muss man sagen, jetzt für, wie man es im ORF auch gerne nennt, für Nullgruppler oder Andersdenkende, war das auch nicht immer so einfach im ORF, auch jetzt im ORF, im nicht-türkisblauen ORF. Das muss man schon ehrlicherweise sagen.
Naja, ich kann mich zurückerinnern zum Beispiel an das Jahr 1986. Ich bin ja ein Opfer der frühen Geburt. Und da habe ich ein Interview zu Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem damaligen Bundeskanzler Branicki gemacht und habe ihn gefragt, wie denn das ist mit den Stimmen, weil das war wieder eine große Koalition, wie denn das ist mit der großen Koalition und wie denn dann Stimmen, die eben nicht innerhalb dieses Spektrums der großen Koalition umfasst werden, wie man erwarten kann, dass diese Stimmen auch zum Durchbruch kommen. Und ich habe gesagt, es besteht ja ein bisschen die Sorge, dass halt die alles übertünchen werden. Und das war mein letztes Interview mit dem Branicki und kurz danach wurde ich auch von der ZIP2 abgezogen, weil das waren Fragen, die man damals auch nicht gerne gehört hat.
Ja. Da warst du ZIP2-Moderator,
muss man in der Zeit also aus sagen. Der, ne? Genau, aus mhm. der, in der frühen Zeit. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil bis dorthin hatte ich nie irgendwelche schlechten Dinge über mich gehört. Ich meine, wenn ich mir das heute anschaue, wie ich damals als ZIP2-Moderator agiert habe, denke ich mir, ja, also da hätte man einiges noch dazulernen können, aber das war ja nicht das Problem, sondern das Problem war, dass ich eine freche Frage gestellt habe und das war das Ende.
Und das war auch schon unbotmäßig.
Das war schon unbotmäßig,
ja. Zu dieser Zeit. Es gab ja immer wieder ORF-Journalisten, die in die Politik und zu unterschiedlichen Parteien gewechselt sind. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, eben Ursula Stenzel zum Beispiel zur ÖVP, Josef Bruckerl zur SPÖ, aber auch Walter Sonnleitner zum BZÖ damals. Das war den Kollegen, den ORF-Kollegen oft im Haus dann nicht recht. Aber aus meiner Beobachtung heraus war der Wechsel von dir 2014, der hat sie besonders aufgeregt. Da war ein bisschen so die Erzählung, Eugen Freund nach dieser Karriere, die er gemacht hat, eben nach den guten Stationen, die er im ORF gehabt hat, zuletzt eben noch als ZIB1-Moderator, muss er jetzt ausgerechnet sowas sein, was er jetzt im Anschluss macht, haben da manche gemeint. Hast du dich mittlerweile mit manchen dieser Kollegen, die da so sehr kritisch dir gegenüber waren, ausgesöhnt in irgendeiner Form?
Naja, wenn du hinter dieser Frage vermutest, dass ich eingeladen wurde von dem einen oder anderen und gesagt hat, no, komm, setzen wir uns doch einmal zusammen und sprechen wir doch über diese Zeit. Das hat es nicht gegeben. Ich habe immer noch Kontakt mit, ich will jetzt keine Namen nennen, mit ein paar wenigen guten Freunden aus der Zeit. Die erzählen mir dann auch, was ich so im ORF abspiele. Mhm. Aber
also du bist immer informiert,
ich was los ist. Ich relativ bin relativ gut informiert. Aber es ist auch so, dass mein Interesse hat sich auch, ich meine, es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, mehr Europa hingewandt und weniger dem ORF.
Dein Wechsel 2014, das war ja nicht dein erster Wechsel quasi in die Politik. In den 70er Jahren warst du mal kurz Pressesprecher, ich glaube ein Jahr oder so, ja. Beim Außenminister Paar, der war parteilos, wurde aber von der SPÖ nominiert und du bist dann nach diesem Jahr, glaube ich, warst du 5 Jahre in New York und hast den Presse- und Informationsdienst der Republik quasi dort betreut. Diese Rollenwechsel zwischen Journalismus und Politik, die gab es früher öfter, also auch in Österreich, genauso wie es ja auch deklarierte Parteizeitungen gab. Dann war es eine Zeit lang eher verpönt, würde ich sagen, diese Wechsel. Und jetzt scheint mir das System wieder durchlässiger. Die Innenpolitikchefin der SZ, der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, die Ferdows Farudistan, die war jetzt davor, vor ihrem Wechsel in die Süddeutsche, 5 oder 6 Jahre beim Altbundespräsidenten Gauck tätig. Hat sich diese Durchlässigkeit verändert aus deiner Perspektive?
Naja, nicht unbedingt. Ich denke zum Beispiel an Steffen Seibert, den Regierungssprecher der Bundeskanzlerin Merkel. Ja, ja. Der war auch nicht ZIB1-Moderator, aber Moderator der ZDF heute. Also der ist auch, glaube ich, von einem Tag zum anderen gewechselt auf die andere Seite. Und das ist jetzt auch schon ziemlich lang her. Also das ist nicht ein neues Phänomen und wir sehen das in Amerika auch immer wieder. Also ich glaube nicht, ich glaube, wir haben hier einen Nachholprozess. Das sind Dinge, die werden wiederum, glaube ich, von den sozialen Medien stärker, also überbewertet als was tatsächlich als Problem dasteht. Ich glaube nicht, dass das so ein Riesenproblem ist. Aber ich sage das natürlich auch, weil ich es für mich nicht so als Problem gesehen habe, weil ich komme immer darauf zurück, Ende ORF, Beginn einer neuen Tätigkeit und nicht mitten im ORF und dann plötzlich von einem Tag am anderen. Auch das haben wir ja schon oft gehabt.
Dir wurde ja zu deiner Zeit als Moderator, der du ja viele Jahre warst in unterschiedlichen Formaten, auch gerne wie anderen Moderatoren und Moderatorinnen auch eine gewisse Eitelkeit nachgesagt. Du hast dann einmal einen Satz gesagt in einem Interview zu Beginn des Wahlkampfes, der natürlich da eingezahlt hat in das Eitelkeitsthema. Du sagtest, in Amerika werden mit Gesichtern wie meinem Autobusse plakatiert, um für den Fernsehsender zu werben, sage ich in aller Bescheidenheit. Und das hat man dann gesagt, ja, der Eugen fand ja so eitel. Wer ist denn grundsätzlich eitler aus deiner Erfahrung, die Journalisten oder die Politiker?
Na sicher die Journalisten. Also okay. Das ist
eindeutig,
ganz klar,
oder was?
Ja. Wobei, aha, ich meine, man muss schon dazu sagen, für die Leute, die nicht in Amerika gelebt haben, für die klang das so, als wollte der Eugen Freund jetzt unbedingt auf einem Autobus kleben.
Ja. Genau, die haben dann gesagt.
Ja. Aber für die Leute, die so wie ich 12 Jahre in Amerika gelebt haben.
Weil du warst Korrespondent auch in der Zeit
und, richtig,
und davor also, eben bei diesem Presse- und Informationsdienst.
Richtig, also wenn du in New York lebst, kannst du an keinem Autobus vorbeigehen, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie ich das beschrieben habe, an dem nicht irgendein Moderator von Channel 7 oder von Eyewitness News oder von eben auch den Abendnachrichten drinnen ist, also drin, draufklebt. Ja, also ich meine, ja, damals hat man alles verwendet, was ich gesagt habe, um es gegen mich zu richten, aber damit habe ich auch leben müssen. Aber reden wir auch ein bisschen über Europa?
Ja, das reden wir auf jeden Fall. Ja. Ich arbeite mich hin. Ja. Okay. Aber weil du sagtest, die Eitelkeit, also bei Politikern nicht so ausgeprägt aus deiner Beobachtung jetzt von Kollegen und Kolleginnen.
Naja, die Eitelkeit der Politiker, die hängt ja damit zusammen, ob sie es schaffen, irgendwo in einem Medium aufzutreten. Ja? Und das hängt wiederum an den Journalisten. Und ich weiß von vielen Journalisten, die immer gerne, wenn sie einen Politiker interviewen, auch einen Gegenschnitt machen, damit sie auch drinnen im Bild sind. Ja?
Oder einen Aufsager.
Oder einen Aufsager machen, wo man glaubt, hey, warum kommt denn jetzt ein Aufsager? Ja? Also ich meine, das sind jetzt so wirklich Details aus dem Innenleben eines TV-Journalisten. Bei den Zeitungsjournalisten ist es ja nicht. Ich meine, da hat es ja jahrelang Kolumnen gegeben, die ungezeichnet waren, ja, wo man nicht einmal gewusst hat, wer hat die geschrieben oder Artikel. Das ist ja alles erst später entstanden. Nein, also die Politiker sind abhängig davon, ob sie von den Journalisten interviewt werden. Und erst dann ergibt sich die Eitelkeit sozusagen.
Ist das in Europa, sind eigentlich europäische Abgeordnete, sind die sozusagen, inwiefern spielt da Eitelkeit eine Rolle, weil es ja auch nicht so einfach ist oft, in den nationalen sozusagen Medien mit seinen Europathemen vorzukommen, sind die dann weniger eitel, die Leute in Europa arbeiten? Oder?
Entschuldige, Julia, aber da geht's, also bei mir geht es jetzt nicht mehr um Eitelkeit, ja, ich habe mein Share of Eitelkeit erfüllt
gesehen. Ich meine nicht dich, sondern deine Beobachtung von den Kollegen.
Ich sehe es jetzt nur. Also vielen von uns und mir auch ganz besonders, und das war ja auch eines der Dinge, warum ich ersucht worden bin, diese Position einzunehmen und in den Wahlkampf zu treten und dann diesen Wahlkampf zu machen und ins Parlament einzutreten, war ja, dass sie geglaubt haben, ich wäre in der Lage, den Menschen dann Europa ein bisschen näher zu bringen und zu erzählen, was die Geschichte, das Narrativ, wie es so schön heißt. Und was man aber vergessen hat, ist, dass wir immer diesen Transmissionsriemen brauchen. Ja? Ich habe zwar seit Beginn meiner Tätigkeit jede Woche, und zwar ziemlich, also mit Ausnahme der Wochen, wo es keine Sitzungen gegeben hat, jede Woche ein YouTube-Video gemacht, wo ich darstelle, was hat sich in dieser abgelaufenen Woche im Europäischen Parlament abgespielt.
Das heißt Bericht aus Brüssel, oder?
Ja, heißt Bericht aus Brüssel oder Bericht aus Straßburg.
Format,
genau. Und das Problem ist nur, schaut niemand zu. Ja? Also ich habe sozusagen die Bringschuld erfüllt, aber die Hohlschuld, das auch anzuschauen, die kann ich nicht einmal dann, wenn ich es auf meinem Tweet, wo ich immerhin 15.000 Follower habe und wo ich sage, bitteschön, schaut euch das an, heute diese Woche war das und das, nicht einmal dann kriege ich 10% der Leute, die sich dafür interessieren. Geschweige denn ein Interview mit einem Medium, das von vornherein entweder 1 Million Zuschauer hat wie die ZIP oder ein paar hunderttausend wie das Mittagsjournal, Morgenjournal oder sonst irgendetwas. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich sage noch einmal, das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern da geht es auch darum, dass wir gerne den Menschen dieses Europa näher bringen wollen.
Diese Problematik, die du schilderst, dieses Rüberbringen, was ja Europapolitiker und Politikerinnen oft schildern. Ist das bei deinen Kollegen aus den anderen Ländern, also wenn ihr euch unterhaltet, ist das sozusagen überall ähnlich oder ist da Österreich mit seiner Bundespolitik, sprich Kanzler, Minister, verkünden dann gerne, wir haben uns durchgesetzt in diesem und jenem Punkt in Brüssel und berichten halt zu Hause dann aus ihrer Perspektive, ist das bei uns in Österreich sozusagen stärker dieses bisschen Ausblenden von
Nein,
Brüssel und Straßburg?
Also es ist
oder
jetzt,
ist das allgemein?
Ich glaube, es ist allgemein so. Also ich glaube, dass wir im Schnitt, also was Österreich betrifft, ähnlich behandelt werden wie die französischen oder die britischen. Bei den Briten ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil die eben diese Sonderrolle haben durch den Brexit. Aber bei den skandinavischen oder auch bei den italienischen Abgeordneten, ich glaube, dass die nicht viel besser gestellt sind, als es wir sind.
Als du es jetzt beobachtest. noch, um den Bogen dann zu finden zu Europa, noch diese Wechselsituation dann, in der du da warst, von sozusagen von Wien und Österreich und von dieser Rolle in die andere, mit 62 Jahren, wie du es ja vorhin gesagt hast, plötzlich Politiker zu sein. Wie bereitet man sich auf so einen Rollenwechsel eigentlich vor? Also ich meine, ich würde mir vorstellen, man macht dann irgendwie Coaching oder man versucht irgendwie mit Menschen zu sprechen, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen haben. Wie hast du dich vorbereitet?
Also komischerweise nicht. Erstens einmal habe ich überhaupt keine Zeit gehabt, weil ich bin ja in diesen Wahlkampf ins kalte Wasser geworfen worden. Da wurde ja schon der erste Fehler gemacht, nämlich dass es kein Coaching gegeben hat, dass man nicht gesagt hat, so Herr Freund, wir nehmen Sie jetzt eine Woche raus. Also wir stellen Sie vor, ja, und dann nehmen wir Sie eine Woche raus und dann reden wir über alles, was in der Politik und im Verhältnis zwischen Politiker und Journalisten vorkommt und besprechen alles und dann sind Sie gut vorbereitet und dann...
Das wurde eben nicht,
das wurde in der, nicht
und
gemacht.
Und du selber hast keine Zeit gehabt, und sozusagen.
Ich habe halt dann gesagt, das Profil kommt,
die kommen gleich,
zu mir nach Hause und das sind alles Freunde von mir und... Und das ist dann total in die Hose gegangen.
Genau, da war ja dieser berühmte Satz.
Der am Grabstein stehen wird.
Auf die Frage, was ein Arbeiter im Schnitt verdient, hast du damals gesagt, ich weiß es nicht, ungefähr 3.000 Euro. Und dann gab es den Hinweis, dass es etwa zu dem Zeitpunkt um die 2.000 brutto waren. Das ist auch im Großen und Ganzen der Wert nach wie vor. Und daraufhin hast du dann gesagt, das ist sehr wenig. Und eben so ein paar Dinge. Ja. Und das ist dann, also ich muss ja sagen, ich glaube ja, dass viele Journalisten vom Leben anderer und anderer Menschen in anderen Welten von solchen Details relativ wenig Ahnung haben. Aber du bist dann halt als Kandidat für die Sozialdemokraten, hast du das eigentlich im folgenden Wahlkampf gar nicht mehr losbekommen dann, oder?
War natürlich ein Fressen, das war ein Fressen für die Journalisten. Und wie ich jetzt kurz da eingeworfen habe, ich glaube, das würden sie mir am liebsten auch auf den Grabstein noch hinaufschreiben, wenn sie es könnten. Aber ich werde versuchen, dass der von jemandem anderen geschrieben wird.
Aber hast du in dieser Zeit auch dieses Wahlkampfs, wo dich diese ersten sozusagen auch Fehler, die passiert sind, vielleicht strategisch, auch von dir, hast du in dieser Zeit auch was gelernt, jetzt für dich und mitgenommen? Weil es war ja sicher keine lustige Zeit,
nehme ich an.
Wahlkampf ist nie lustig, aber
ich möchte noch einmal zu diesem einen Punkt da zurückkommen, weil ich das, glaube ich, noch nie erklärt habe, so öffentlich, dass man es auch nachhören kann. Warum ich zu dieser Zahl gekommen bin, war, dass ich von meinem Gehalt sozusagen diese 50% gesehen habe, ja, und habe gedacht, also 50% Steuern, wenn ich sage 3.000, dann kriegt er halt 1.500 und dann wird es schon stimmen. Ja. Und das ist natürlich nicht so, weil wenn jemand 3.000 verdient, dann zahlt er halt nicht 50% Steuern. Ja. Also für mich war eigentlich nur der Denkfehler, war dieses Steuern. Nicht, dass ich von vornherein gedacht habe, die nehmen 3.000 Euro mit nach Hause, ja. Sondern, und ich sage jetzt nur noch etwas, du kannst jetzt erzählen, der Eugenfreund nimmt jetzt seine Brieftasche raus.
Ein Zettelchen.
Total vergilbt.
Ein
wer verdient was?
Ja?
Und zwar aus dem Jahr...
Eugenfreund liest jetzt einen Zeitungsausschnitt.
Ich kann es jetzt gar nicht mehr... es steht leider kein Datum, aber man sieht am vergilbten Papier, dass es uralt ist, und da steht dann... steht dann Energieversorgung, also wo die Leute halt gerade arbeiten, Energieversorgung, Verteidigung, Sozialwesen, 3.354, Klammer Männer, 2.302, Klammer Frauen, auch eine Schweinerei nebenbei bemerkt, dass die Frauen überall viel weniger verdienen. Also ich habe mir das gut gemerkt, dass man hier immer
ausgerüstet.
Leider ist dieses Papier jetzt schon so alt, dass es nicht mehr stimmt. Ja, aber ich habe wenigstens
Hast die Info dabei. Im Juli 2014 bist du dann ins EU-Parlament eingezogen. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man als zuvor Nicht-Politiker in diesem politischen Betrieb seinen Platz finden muss?
Lange. Also es ist ein ziemlicher Lernprozess. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, ich habe sehr wenig gewusst. So wie viele Journalisten, die nicht über das Europäische Parlament oder über die EU-Kommission oder über den EU-Rat schreiben, die wissen auch genauso wenig. Und für mich war eigentlich das einzig Gute, dass ich mich von vornherein für den Außenpolitischen Ausschuss interessiert habe, in den ich dann auch aufgenommen wurde. Und dort Themen behandelt werden, die ich halt doch mein ganzes Leben auch in irgendeiner Form beackert habe. Und mich hat Außenpolitik immer interessiert und das brauche ich jetzt nicht näher zu erläutern, das wissen die Leute sowieso. Und daher habe ich es noch einfacher gehabt wahrscheinlich als viele andere, die dann in den, also ich bin jetzt zwar auch im Ausschuss für Energieforschung
bist,
und Industrie.
Genau, ja, das ist der energiepolitischer zweite Sprecher bist du ja, auch. Ja?
Mhm. Aber da tue ich mir schon viel schwerer, muss ich sagen. Da bin ich sehr auf die Mitarbeit in meinem Büro angewiesen. Aber wenn ich dann sehe, also es gibt ja dann noch genug Jure und Handel und alles Mögliche. Es gibt ja viele, viele Ausschüsse. Für die Leute, die dann sich nicht speziell dafür interessiert haben in ihrem früheren Leben, muss das wahnsinnig schwierig sein. Aber es ist auch schwierig genug für jemanden wie mich, der eben nicht in einem Ausschuss gearbeitet hat. Allein die Formulierungen, die verwendet werden. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade, Berichterstatter für den UNO-Bericht des Europäischen Parlaments. Ja, der wird dann irgendwann im Sommer rauskommen oder spätestens im Herbst wird er verabschiedet werden. Und da gibt es Formulierungen, die einfach Standardformulierungen sind, die aber total unjournalistisch sind. Ja? Wo ich mir denke, kein Mensch versteht das, oder ich meine, verstehen vielleicht schon noch, aber kein Mensch würde das so schreiben. Und ich versuche jetzt, ich glaube, es wird mir wieder nicht gelingen, weil das eben immer so gemacht wurde. Ja? Aber ich versuche jetzt, das Ganze in eine Form zu setzen, dass ich das dir oder der Eva oder sonst eben geben kann und ihr versteht es. Weil wenn ich euch den Zettel gebe, der jetzt vorliegt, ja, könnt ihr nur den Kopf schütteln.
Jetzt spreche ich kurz an, die Eva Weisenberger sitzt neben uns und nimmt das Gespräch auf. Deswegen beziehst du dich und die Eva Weisenberger kennst du natürlich auch lange. Ja. Deswegen auch per Du. Ja. Ich verstehe, also du versuchst ja diese Übersetzungsgeschichten auch.
Ich habe immer schon eure Väter gekannt, so alt bin ich nämlich schon und zwar gut gekannt,
ja. Ja, jetzt wird es gleich nostalgisch, aber ich versuche...
Großvater bei dir sogar.
Ja, sogar, ja. Sogar den. Ja. Aber ich versuche trotzdem sachlich zu bleiben. Als prominenter Quereinsteiger, wie du es warst, ist man ja eine Person, eine Persönlichkeit, die im Wahlkampf eine Rolle hat, die wichtig ist. Aber in Wirklichkeit ist dann der Wahlkampf schon einmal der wesentliche Punkt. Und danach muss man eigentlich eben sich seine eigene Rolle kreieren. Wie hast du das versucht anzugehen? Also eben als jemand, der nicht diese Netzwerke hat wie andere sozialdemokratischen Kollegen.
Also für mich ist immer interessant, wenn ich dieses Video sehe, wo ich mich im Jänner, kurz nach meiner Nominierung, ich glaube Ende Jänner war das, 2014, nach Brüssel begeben habe und dort mit den künftigen Kollegen zusammengekommen bin. Und da hat jemand ein Video gemacht, wie wir dort sitzen in dem Saal, so ein langer Tisch. Und fast so lang wie der Tisch waren die Gesichter der Leute, die mich dort zum ersten Mal gesehen haben.
Große Begeisterung.
Große Begeisterung, okay. Ja. Jubel.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn ich das vergleiche mit der Situation jetzt, dann sind wir wirklich ein gutes, eingespieltes und sehr freundschaftlich verbundenes Team. Und ich sage jetzt nichts über mich, aber wenn man die anderen fragt, was sie so vom Eugen Freund denken, dann mache ich jetzt nur noch Punkte, 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 weil dann schauen die Gesichter nicht mehr so aus wie damals, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also es wird einem auch viel geholfen. Es hat schon ein bisschen gedauert, ja, bis dieses Eis gebrochen wurde. Sehr viel geholfen von denen, die halt schon lange dort waren. Und auch von den Kollegen, die man aus anderen Ländern dann getroffen hat. Aber mittlerweile, glaube ich, bin ich ganz gut etabliert.
Nach deinem ersten Jahr in Brüssel hast du der kleinen Zeitung ein Interview gegeben, in dem du ein bisschen resümiert hast, wie deine ersten Eindrücke waren. Und da hast du zum Beispiel gesagt, mein Respekt vor Politikern ist gestiegen, ebenso meine Skepsis gegenüber dem Journalismus. Das klang ja dann schon fast ein bisschen wie ein Politiker.
Naja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass die Tätigkeit, die wir ausüben und die eine, sage ich jetzt einmal, trotz allem eine sehr wichtige ist, dass die keinen Niederschlag findet oder kaum einen Niederschlag findet in den nicht nur hiesigen Medien, sondern wie wir da früher besprochen haben, insgesamt in den Medien des jeweiligen Mitgliedstaates. Und das hat wahrscheinlich zu dieser Äußerung geführt. Ich habe Respekt vor den Politikern, weil sie viel arbeiten. Ich arbeite auch sehr viel. Lange Tage, die hin und her reisen, die ja nicht enden mit einem Wochenende. Siehe heute, liege ich auch nicht zu Hause auf der Couch. Die immer, also nicht jedes Mal, aber doch sehr viel auch mit der Tätigkeit im Heimatland zu tun haben. Vorträge, Gespräche, Schulbesuche und so weiter. Also wo man auch das Wochenende in irgendeiner Form für die Tätigkeit ausnutzt. Und das wird halt nicht, anerkannt. Ich finde es halt immer großartig, so wie diese Woche, wo wir in Straßburg waren, sind dann zwei Schulklassen gekommen, eine siebte und eine sechste. Eines war übrigens mein Gymnasium, in dem ich maturiert habe aus Klagenfurt, was besonders nett ist dann immer. Und dann reden wir und die sind immer total überrascht, was wir alles machen. Nicht? Also es ist eine nicht nur hochinteressante, ich sage jetzt nicht spannend, weil dieses Wort ist sowas von abgenudelt schon, es ist eine hochinteressante Aufgabe, vor allem deshalb, weil sie so vielseitig ist in jeder Hinsicht. Also sowohl was die Thematik betrifft, als auch die Personen, mit denen man es zu tun hat. Es gibt kaum einen anderen Job, wo du mit 28 verschiedenen, also mit Menschen aus 28 verschiedenen Ländern oder in dem Fall aus 27 dann, zu tun hast. Und das finde ich halt total interessant.
Der Blick jetzt wieder auf die Erfahrungen, die du vor Brüssel, Straßburg, also vor der europäischen Bühne hattest, auch die Zuschreibung Eugen Freund, der Moderator, das Bildschirmgesicht, nennt man das dann gerne, des ORF. Wie lange hält denn eigentlich dieses Bild von einem Menschen, also der Moderator, das ORF-Gesicht? Ein Moderationstrainer des ORF, mit dem ich mich gerne unterhalte, der hat mir, der schon lange für den ORF arbeitet und Menschen also ausbildet und begleitet, hat mir einmal erklärt, im Prinzip glaubt er, egal wie lange man das macht und wie gut man es macht, sobald man ein paar Monate weg ist vom Schirm und es einen Nachfolger, eine Nachfolgerin gibt, dann gewöhnen sich die Leute sehr rasch an sozusagen das neue Gesicht, weil einem das halt immer im Wohnzimmer entgegenschaut. Also das ist eine sehr vergängliche Sache.
Also ich habe da eine andere Erfahrung. Okay. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich wirklich sehr, sehr lang am
Bildschirm war. Wie lange man es wahrscheinlich auch macht. Ne?
Also es ist so wie eingebrannt. Ja? Also das geht dann nicht mehr so schnell weg. Aber ich wollte eigentlich zwei Beispiele erzählen. Das eine ist, wie ich Wien heute moderiert habe. Das war 5 Jahre, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, haben die Leute gedacht, ich mache in meinem Urlaub aus den USA Wien heute, ja, weil sie immer mich noch als Amerika-Korrespondenten gesehen haben, selbst 5 Jahre später. Und das Zweite, es gibt jetzt noch Menschen, ich sage jetzt nicht heute, aber im übertragenen Sinn heute, die sagen, wie machen Sie das? Sie sind gleichzeitig in China und in Brüssel, weil ich nämlich dauernd mit dem Raimund Löw auch noch verwechselt werde. Ja?
Okay.
Also diese Kombination, weil wir auch ja irgendwie ähnlich sind, ähnlichen Alter und ähnliche Aufgaben gehabt haben und so. Also es bleibt schon ziemlich lange. Und wenn ich dann sage, nein, ich bin ja jetzt nur in Brüssel, bin ja Abgeordneter. Ach ja, natürlich, Sie sind ja jetzt Abgeordneter. Aber es ist auch nicht so, dass mir das abgeht. Ja? Also mir wäre lieber, die Leute würden sagen, da kommt der Abgeordnete. Ja.
Also aber es ist oft noch, wenn ich dich verstehe, dieses Bild, ach, das ist der Eugen Freund, den ich aus dem Fernsehen kenne. Erlebst du noch immer?
Ja.
Also es hält dann doch, in deinem Fall
recht lange an.
Ja. Gut, könnte anderen Kollegen und Kolleginnen Hoffnung geben
von
dir.
Ja, wenn sie sich lang genug eingebrannt haben.
Wenn sie es lange genug gemacht haben. Du hast das vorhin schon erwähnt, als geübter Fernsehmensch versuchst du ja auch bei Themen, wie du gesagt hast, mit deinen Themen ans Publikum ranzukommen, indem du auch diese Videos machst, diese Berichte aus Brüssel, Straßburg, die machst du ein paar Mal im Monat, so 2-3 Mal so
auch
im Schnitt.
Oder
auch 4 Mal, wenn es geht, nicht? Aber im Prinzip so mehrfach pro Monat. Vom Auftritt her ist das, also wenn man es vergleicht, ich meine, du hast das natürlich lange gemacht, du blickst direkt in die Kamera, also du moderierst es tatsächlich. Ist das auch irgendwie für dich eine Form von eleganter Kompensationshandlung, dass man sagt, ich mache mir jetzt meine Bühne ein bisschen selber, weil du ja sagtest, man erreicht die Leute schwer mit diesen Videos. Also man versucht es, aber offensichtlich ist es schwer, trotzdem damit auf YouTube oder eben jetzt auch über deinen Twitter-Account an die Leute ranzukommen thematisch?
Also Eitelkeit ist es nicht, sage ich, auch wenn man mir das wahrscheinlich nicht glauben wird, weil jeder wird dann sagen, jetzt lügt er. Nein, Eitelkeit ist es nicht, weil, wie gesagt, dieses Kapitel ist irgendwie abgeschlossen. Wenn man 30 Jahre lang vor dem Fernsehschirm oder vor der Kamera steht, dann hat man das auch einmal hinter sich. Nein, mir geht es schon darum, dass ich das will, was man auch von mir haben wollte, nämlich Europa zu erklären. Und wenn schon nicht ganz Europa, dann wenigstens das, was im Europäischen Parlament sich abspielt. Aber ich muss noch eine ganz lustige Anekdote hier hinzufügen, weil das zeigt, was möglich ist, wenn man es ein bisschen anders macht. Ich bin gebeten worden von einem Labour-Abgeordneten, dass ich einen Vortrag halte zum Thema Brexit.
Ja, ein Brexit-Poem. Einen Vortrag halte.
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, na, nicht schon wieder einen Fadenvortrag. Die Leute haben so viele Vorträge schon gehört. Und ich muss irgendwie was anderes machen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Und habe dann eben dieses Gedicht geschrieben, den Brexit-Poem. Und habe das dort vorgetragen und es ist...
Kannst du einen Teil davon...
Ah ja, ich kann
bitte.
Schon. Ich
dieser noch, Anfang den war Anfang sehr großartig. Ja. Ja.
The Brexit is, to put it simple, not like an ordinary pimple. You take some cream, you put it on, a few days later it is gone. It is a complicated matter, more like a novel, not a letter.
Bis dahin habe ich es aufgeschrieben, weiter ja. kann ich es leider auch nicht. Ja.
To understand the story well, you have to listen. I will tell you what may happen. So sit back and let me rappen. Und dann fängt's eigentlich erst thematisch an. Ja. Und ich habe das dann auch als YouTube-Video aufgestellt. Und das wurde also im Unterschied zu den normalen Videos, die halt so 100 Zuseher haben, wurde das dann gleich von 1000 Leuten gesehen. Und ich war sehr stolz, dass 1000 Leute zuschauen. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Ich war dann bei meiner Tochter in Schottland und plötzlich in der Früh am 19. Juni sagt sie, Papa, Papa, du bist beim John Oliver. Und ich denke mir, wieso soll ich beim John Oliver sein? Ich sitze da in Schottland und der John Oliver ist so ein Comedian, aber mit politischem Hintergrund.
Mit seiner großen Late-Night-Show.
Genau, ja, also einmal in der Woche macht er das und der hat eine Brexit-Geschichte gemacht. Und da haben es die Rechercheure, die immer halt heraussuchen, was könnte gut sein für seine Show, haben dieses Gedicht gefunden und haben diese ersten 20 Sekunden meines Gedichts mit Namen und Member of the European Parliament untergebracht. Und er hat dann gesagt, also wenn nicht einmal ein fader, alter, österreichischer Bürokrat in der Lage ist, die Leute umzustimmen in London, dann verstehe ich nicht, wer das noch kann. Ja. Und dieses Video ist mittlerweile von 30 Millionen Menschen gesehen worden.
Weltberühmt, Eugen.
Weltberühmt. Naja,
aber die Briten haben nicht auf dich gehört, leider.
Die Briten haben, ja. Vielleicht wäre es viel schlechter ausgegangen. Es ist okay. Ja nur ganz knapp ausgegangen.
Du hast es noch rumgerissen, vielleicht sogar ein bisschen.
Fast noch.
Fast noch. Okay, aber das ist natürlich, wo man sieht, bei einem Thema wie dem Brexit wahrscheinlich, in Kombination mit dem, dass es humorvoll war wahrscheinlich,
genau,
erreicht man, kann man vielleicht doch Leute auch mit diesen Themen erreichen, oder?
Aber ich habe seit damals, ich habe zwar eine Sequel gemacht, also nach dem Brexit noch ein Gedicht, aber irgendwie traue ich mich nicht drüber, jetzt irgendwie jede Woche ein Gedicht zu machen, ja, wo ich mir denke, okay, das wäre mal was anderes. Ja, also Gedichte macht niemand. Ja. Und ich habe immer Gedichte gemacht für alle möglichen Leute, die in Pension gegangen sind oder sonst irgendwas. Also ich könnte das auch, brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber kann das nicht, weil irgendwann wird das in den sozialen Medien dann wieder völlig in den Dreck gezogen werden und das will ich mir nicht antun.
Es ist auch wahrscheinlich schwierig, einerseits eben dann sich mit Außenpolitik und Energiepolitik zu beschäftigen, nicht?
Und
gleichzeitig immer humorvoll ist wahrscheinlich auch eine schwierige Kombination. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mit dir als letztes Thema zu einem anderen Landstrich, zu einem anderen Teil der Welt kommen. Du bist ja nicht nur viel in Brüssel und Straßburg unterwegs, sondern auch in einem anderen interessanten Teil der Welt, in Kärnten, wo du du bist in Wien geboren, glaube ich, aber in Kärnten aufgewachsen und da deine Wurzeln hast und auch noch immer zu Hause bist und ein Haus hast.
Also wenn mich jemand fragt, ich bin Kärntner.
Du sagst Kärntner von dir. Nach den Haider-Jahren, also nach dieser ganzen Zeit, nach den ganzen Affären rund um seine Nachfolger, nach der Hypo-Geschichte, gibt es ja seit 2013 einen SPÖ-Landeshauptmann wieder, den Peter Kaiser. Der wurde jetzt mit einer doch sehr großen Mehrheit wiedergewählt, hat das wieder geschafft. Und der Peter Kaiser schließt jetzt eine Zusammenarbeit mit den Erben von Jörg Haider, auch wenn das heute natürlich ein anderes Personal ist als damals, zumindest einmal nicht aus. Er hat jetzt, diese Woche gab es Sondierungen mit den anderen Parteien auch und hat nach der Sondierung über den heutigen FPÖ-Chef Gernot Darmann zum Beispiel gesagt, ich muss gestehen, dass das Gespräch besser verlaufen ist, als wir dies zu Beginn eingeschätzt haben. Die FPÖ zeigt neue Konstruktivität. Ich bin positiv überrascht. Und hat dann auch noch andere positive Dinge gesagt, also dass der Kärntner FPÖ-Chef sich vom Nazi-Dreck, quasi der Liederbuchaffäre und anderen Sachen distanzieren würde und sich anders positionieren würde als die Bundes-FPÖ. Kannst du uns als Kärntner und eben als politisch aktiver Mensch jetzt erklären, wie die Kärntner politisch funktionieren?
Also was ich ganz sicher nicht machen werde, ist jetzt dem Peter Kaiser einen Rat geben.
Gut, das habe ich nicht gerechnet, dass du das machst.
Ich habe befürchtet, dass die Frage auch darauf hinausläuft. Also das werde ich ganz sicher nicht machen.
Aber man das versteht.
Ich kann mich erinnern, es hat einmal eine Situation gegeben, wo es geheißen hat, die SPÖ, und das liegt lange zurück, ja, die SPÖ könnte einen Besenstiel als Spitzenkandidaten in Kärnten aufstellen und er würde gewählt werden. So verankert war die Sozialdemokratische Partei damals in Kärnten. Das war zur Zeit des Siemer, das war zur Zeit des Wagner. Und dann ist es ja bergab gegangen. Also es war jedenfalls noch zu der Zeit, also in den 70er Jahren. Und dann kam dieses Phänomen Haider, wo ja natürlich dieser nationale Bodensatz, den es in Kärnten in einem Ausmaß gibt, der jedenfalls stärker ist als in den anderen Bundesländern, wo der einen Ansprechpartner gefunden hat, im Jörg Haider. Und dann hat sich ja auch durch den Tod des Jörg Haider hat sich dann auch wieder einiges geändert. Aber was der Peter Kaiser geschafft hat und was mir wirklich Bewunderung abbringt, ist, dass er erstens einmal ja so die Antithese eines Politikers ist, ja, also wie man sich heutzutage einen Politiker vorstellt, ja, also nicht populistisch und nicht Rabauke und nicht schreiend, sondern ruhig und sachlich und grau und Bürokrat, also so ähnlich wie mich der John Oliver beschrieben hat, ja, und er hat noch etwas gemacht, der Peter Kaiser. Er ist wirklich von Haus zu Haus gezogen, also im übertragenen Sinn, und hat mit unglaublich vielen Leuten geredet und hat ihnen gesagt, was gut ist für dieses Land und was er gerne weitermachen würde und so. Und darum ist auch dieser sensationelle Wahlerfolg zustande gekommen. Aber was er jetzt daraus macht, das kann ich nicht sagen. Ich habe versucht zu beschreiben, wie es dazu gekommen ist, aber ich, wie gesagt, bin der Letzte, der ihm jetzt sagen wird, mit wem er koalieren sollte.
Wir führen ja unser Gespräch vor dem Kärntner Parteivorstand. Der wird jetzt am Samstag sein. Und da wird die SPÖ dann entscheiden, mit wem sie in Koalitionsgespräche tatsächlich geht. Nach den Sondierungen sieht man aber zumindest, dass der Peter Kaiser Rot-Blau zumindest überlegt oder nachdenkt darüber. Das wäre nach der rot-blauen Koalition im Burgenland die zweite und strategisch natürlich schon wieder ein Schlag für den Christian Kern, der ja seine SPÖ im Bund als Gegenentwurf zur ÖVP-FPÖ-Koalition entwerfen will. Und die FPÖ ist halt die Frage auch in Kern, du hast das jetzt beschrieben, wahrscheinlich kann Peter Kaiser die FPÖ auch deswegen nicht ausschließen, weil sich ja Rot und Blau gerade in Kärnten, da gab es schon Affinitäten, oder? Also da war schon viel Nähe auch zwischen diesen Parteien.
Immer. Ja, war aber sicher nicht.
Also wenn
nicht
ich an Wagner, was du genannt hast, das war die
SPÖ. Hochgradige Hitlerjunge, aber das waren ja, das
ich meine,
lag auf einer anderen Ebene.
Ich meine, eine rechte SPÖ-Linie
ist halt die Frage. Ja, aber die, glaube ich, gibt es jetzt nicht mehr so in diesem Ausmaß. Ich meine, es ist eine neue Generation herangewachsen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und es ist natürlich schon auch so, dass die freiheitlichen, gewisse sozusagen länderspezifische Darstellung, eine länderspezifische Darstellung haben. Ja? Nicht alle sind so wie die Wiener Freiheitlichen, wie die, die sich hier jetzt im Bund, die hier jetzt im Bund.
Gut, das versucht ja der Peter Kaiser auch so zu argumentieren. Das ist im Land, sagt man das ja gerne, aber du kennst ihn ja auch, nehme ich an, als Landeshauptmann so. Ja. Würde so eine Koalition, also wenn er sich dazu entschließen würde, zu einer rot-blauen Koalition, würde die eigentlich zum Kaiser passen? Der ist ja nicht nur so ein Pragmatiker, wie du ihn auch ein bisschen beschrieben hast, sondern er galt ja auch einmal als eher links in der SPÖ. Oder muss man jetzt sagen, ja, Kärnten und links ist sowieso ein eigenes Kapitel.
Ich war ja immer eifersüchtig auf den Peter Kaiser, weil er immer bei meiner Mutter in der Galerie gesessen ist, in Klagenfurt, und mit ihr Umsturzpläne geschmiedet hat, wie man den Haider wieder loswerden kann. Ich wusste nichts davon und meine Mutter hat mir das dann bei gelegentlichen Besuchen erzählt. Und ich habe mir gedacht, wieso hat der Kaiser so einen guten Zugang zu meiner Mutter? Ich habe den nicht. Also ich kannte ihn sozusagen besser von den Schilderungen meiner Mutter als Person.
Wird das zu Ihnen passen, findest du, als politische Persönlichkeit zu einer Koalition?
Naja, die Frage ist, wie behandelt man eine Gruppe, die, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 25% oder 23%?
Ich glaube 22, 23,
ja, so irgendwas.
Ich jetzt in etwa in dem
Wie behandelt man diese Gruppe, also die immerhin die zweitstärkste Gruppe im Kärntner Landtag ist?
Das ohne Frage.
Ja. Aber es sind und ja auch viele die Menschen, die dahinter stehen. Ja, da geht es ja nicht nur um die
Es sind halt viele SPÖ-Wähler, wie man jetzt aus den Befragungen nach der Wahl, weil es sind ja skeptisch bei der FPÖ. Nicht? Also das war interessant, dass ja viele SPÖ-Wähler dann sagten, sie hätten lieber entweder ÖVP oder Grüne. Gut, jetzt wissen wir, Grüne geht nicht. Ne? Ja. Also ist ja auch nicht so einfach, sich dann gegen den Wunsch der eigenen Wählerschaft zu stellen.
Das wird der Peter Kaiser sicher auch mit einkalkulieren. Und wir werden mit Spannung auf die Entscheidung warten, die eigentlich schon gefallen ist, wenn die Menschen dieses Interview hören.
Also wir orakeln nicht, sondern schauen uns das an. Lieber Eugen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Es war sehr interessant.
Das war es wieder mit ganz offen gesagt, aber eine Bitte habe ich noch. Abonniert uns auf iTunes und Soundcloud und gebt uns doch auf iTunes 5 Sterne. Nur so werden wir höher gerankt, finden mehr Hörerinnen und Hörer und können unsere Gespräche noch sehr lange fortsetzen. Sage ich jetzt einmal ganz offen.